SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Heute mit Ingrid Noll. Ingrid Noll ist eine der erfolgreichsten Krimi-Autorinnen Deutschlands. Ihre Bücher wurden millionenfach verkauft und in fast 30 Sprachen übersetzt. Das Besondere an Ingrid Noll ist, dass sie erst mit 55 Jahren anfing zu schreiben. Wir unterhalten uns über ihren späten Erfolg, den Traum vom Schreiben und über ihren neuen Roman Gruß aus der Küche. Hallo Frau Noll, schön, dass Sie mein Gast sind.
Ich freue mich auch.
Und wir haben unser Gespräch kurz vor Ihrem 89. Geburtstag aufgezeichnet, Frau Noll. Sie sind immer noch unheimlich produktiv. Spätestens alle 2 Jahre erscheint ein neuer Kriminalroman von Ihnen. Hält das Krimischreiben jung?
Ich hoffe schon. Ich muss ja eigentlich auch nicht mehr. Ich bin längst Rentnerin, aber weil es mir einfach Spaß macht und meine Leser anscheinend auch noch Spaß dran haben, mache ich einfach weiter.
Und Ihr neuer Roman heißt Gruß aus der Küche. Er spielt in einem vegetarischen Restaurant Aubergine. Es geht um 5 Personen, die zum Teil Geheimnisse mit sich rumschleppen. Und natürlich spielt auch das Essen eine Rolle. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass es dieses Mal in einem Restaurant spielt und das Essen in Ihrem neuen Roman so eine große Rolle spielt?
Nun ja, ich habe 4 Enkelkinder und kenne mich in dieser Generation allmählich auch ganz gut aus und merke, es gibt immer mehr Vegetarier darunter oder sogar Veganer. Neulich waren auch Veganer zum Kaffee bei mir und da war das Problem, was für einen Kuchen kann man da anbieten? Es gibt ja immerhin welche, tiefgefrorene, und ich hatte einen tiefgefrorenen veganen Kuchen dabei, den wollten auch die Nicht-Vegetarier alle probieren und ich fragte dann, wie schmeckt er denn? Ja, kann man essen, aber die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Jedenfalls ist es ein Thema, mit dem ich viel zu tun habe. Und das fand ich dann interessant, mal ein solches Restaurant zu beschreiben, wo natürlich nicht alle, die dort arbeiten, selber Vegetarier sind, sondern das ist unterschiedlich und das bringt auch Konflikte mit sich.
Sind Sie da auch offen, was das vegetarische und vegane Essen betrifft?
Ich selber esse immer weniger Fleisch, aber ich bin keine Vegetarierin.
Als dreifache Mutter und jetzt 4-fache Großmutter haben Sie auch viel Zeit in Ihrem Leben in der Küche verbracht.
Ja, ich habe viel gekocht und auch gerne gekocht. Und allmählich koche ich immer weniger, denn für sich selber macht es nicht so viel Spaß. Da soll es hauptsächlich schnell gehen. Aber ich esse immer noch sehr gern.
Ja, und ein großer Teil Ihres neuen Romans spielt auch in der Küche, eben in der Küche dieses vegetarischen Restaurants, das Aubergine. Sie erzählen die Geschichte aus der Perspektive von 4 Leuten, die dieselbe Geschichte erleben. Es geht so ein bisschen um verpasste Chancen, auch ein bisschen um die Zukunftsangst und eben um das ein oder andere Geheimnis. Und am Ende ist einer tot.
So ist es, aber man kann es nicht direkt als Kriminalroman bezeichnen, obwohl es sehr viel Animositäten gibt und Turbulenzen und Gemeinheiten natürlich auch. Ich habe mal was anderes ausprobiert in diesem Roman, denn sonst spricht immer nur eine Person, die Ich-Erzählerin. Diesmal sind es eben 4, 2 Männer und 2 Frauen, wobei das Mädchen noch sehr jung ist, ein Teenager, die Lucy, die Schule geschmissen hat und jetzt da jobbt im Restaurant. Und die spricht Jugendsprache. Das ist natürlich ein Slang, der mir fremd ist, dessen ich nicht mächtig bin. Und deswegen habe ich meine Enkel zur Rate gezogen und habe die betreffenden Kapitel lektorieren lassen. Und die sagten dann durchaus manchmal, Oma, du hast gut recherchiert, das Wort gibt es schon, aber du hast es völlig falsch eingesetzt. Und dann habe ich mich natürlich gern belehren lassen. Und ich fand es auch interessant, dass es ein bisschen zugeht wie im Theater, wo meinetwegen in der Commedia dell'arte jeder so beiseite spricht und über den anderen irgendwas sagt. Wir erfahren also immer, wie einer über den anderen denkt, bei den Männern und bei den Frauen. Die Hauptperson ist die Köchin selbst.
Die Irma?
Die Irma, die also wirklich Vegetarierin ist, aber nicht so streng. Wenn also ihre Angestellten heimlich eine Bratwurst essen, dann geht sie darüber lächelnd hinweg. Irma ist also sehr wichtig, die ist etwa 40. Dann ist der Kellner, Josch, der ist nun eigentlich kein gelernter Kellner, sondern einer, wie ich sie auch kenne, ein junger Mann, der sich etwas rumgetrieben hat in der Welt, ein bisschen studiert hat, diesen und jenen Job hatte und jetzt eben dort Manager und Kellner ist und alles Mögliche macht, gut aussieht. Und wie der alte Mann wiederum sagt, ein Rattennest auf dem Kopf hat, nämlich ein Mansbun. Das gefällt dem Alten wieder nicht. Der Alte wiederum, der Gemüsemann genannt wird, der langweilt sich zu Hause. Er ist Witwer und sehr einsam und hat sich jetzt dazu entschieden, dass er in der Küche immer ein bisschen hilft. Kriegt kein Geld dafür, sondern ein gutes Essen. Und bei ihm denkt man, er wäre stocktaub. Denn er hat am Anfang sein Hörgerät vergessen. Das hat er nämlich von mir, ich besitze auch eins. Und nun hat er es wieder gefunden und die anderen unterhalten sich ungeniert über ihn und lästern und sagen ziemlich gemeine Sachen über den debilen Alten. In Wirklichkeit kriegt er das aber alles mit und rächt sich auch.
Ja, und am Ende ist eben jemand tot, aber wer es ist, das wollen wir nicht verraten.
Nicht alles verraten, nein.
In Ihrem Roman spielt auch Ihr schwarzer Humor eine wichtige Rolle. Er wurde ein Stück weit auch zu Ihrem Markenzeichen. Wo haben Sie denn Humor her?
Naja, vieles kann man lernen, denke ich. Aufsatz lernt man schon in der Schule, das Schreiben selber. Aber zum Beispiel Temperament kann man nicht lernen. Das hat man. Der Finne wird anders sein als der Süditaliener. Fantasie kann man auch nicht unbedingt lernen. Der eine schreibt vielleicht vorzügliche Sachbücher und der andere spinnt vor sich hin. Das ist auch sowas. Und Humor, denke ich, lernt man auch im Elternhaus. Wenn da viel gelacht und Quatsch gemacht wird, dann wird man das ein Leben lang auch so behalten. Das war bei mir so. Mhm.
Haben Sie gerne immer Quatsch gemacht oder Witze erzählt oder mal einen Witz gemacht?
Witze erzählt, die es schon gibt, das mag ich gar nicht so. Ich finde es immer schön, wenn Witze spontan entstehen. Wenn man irgendwas sagt und plötzlich sagt jemand etwas, was genau ins Fettnäpfchen trifft oder so und alle lachen sich krank, das finde ich herrlich. Mhm. Aber wenn jemand sagt, ich weiß noch einen, Frau kommt zum Arzt oder so, das mag ich weniger.
Das mögen Sie nicht. Aber Sie sind nicht nur eine Meisterin des subtilen Humors, sondern auch des subtilen Verbrechens. Bei Ihnen morden nur Frauen. Warum?
Ja, bei mir morden Frauen, weil ich meistens in die Frau reinschlüpfe wie eine Schauspielerin in eine Rolle. Und das gelingt mir eben besser bei einer Frau, weil ich selber eine bin und weil mir schon viele Frauen ihr Herz ausgeschüttet haben. Ich weiß, wie es in denen so aussieht. Männer tun das ja nicht. Die heulen sich nicht bei mir aus, sondern die mauern eher. Mhm. Dass ich am Anfang im ersten Roman eigentlich Frauen umgebracht habe. Das wird gar nicht mehr registriert. In meinem ersten Buch hat meine Heldin nämlich ihre Konkurrentinnen umgebracht, um an einen bestimmten Mann zu kommen. Der Hahn ist tot. Da wurden eben die Konkurrentinnen um die Ecke gebracht. Dann nachher dachte ich, jetzt könnte es mal umgekehrt sein. Aber ich wollte irgendwann sogar eine Quotenregelung einhalten, damit es gerecht zugeht. Das habe ich aber nicht geschafft.
Wie ist das? Das sind ja häufig Frauen, die scheinbar ein langweiliges Leben führen oder die ein Stück weit zu kurz gekommen sind und dann doch noch irgendwie versuchen, sich ihren Traum, ihren Wunsch im Leben zu verwirklichen und dafür eben, ja, wenn es sein muss, eben auch jemanden aus dem Weg räumen. Morden Frauen anders?
Ich glaube schon, dass Frauen geschickter und nicht so plump morden. Also mit der Faust und mit dem Hackbeil, das ist wahrscheinlich seltener, aber Gift war schon seit Jahrhunderten die Waffe der Frau. Und eine Küche ist dafür geeignet. Außerdem gibt es auch Waffen in der Küche. Messer, scharfe Messer sind natürlich auch eine Voraussetzung für eine gute Küche.
In Ihren Kriminalromanen kommen eigentlich auch keine Polizisten, Kommissare vor, Staatsanwälte.
Gelegentlich kommen Polizisten vor, aber ich kenne mich da nicht so vorzüglich aus, dass das jetzt das Zentrum sein soll. Mir geht es ja auch gar nicht so darum, dass da nun jemand tot ist, sondern warum? Was ist da im Vorfeld alles schon passiert? Mhm. Warum hat diese Frau, die zur Mörderin wird, was hat die schon alles erlebt? Ich muss ihre Biografie kennen. Ich muss ihre Jugend kennen, ihre Ziele, ihre Träume, ihren Beruf. Ganz viel, was vielleicht gar nicht so vorkommt, aber ich muss ganz genau wissen, wie die tickt und warum sie vielleicht lange irgendwas unterschwellig hat brodeln lassen und irgendwann explodiert es.
Also wie Sie schon sagen, sind eigentlich keine reinen Kriminalromane, ja, sondern sie interessiert mehr so die Persönlichkeit,
es ist
wie die
so,
Leute ticken.
Schon bei meinem ersten sagte mein Verleger in der Schweiz, der sagte, wir schreiben nicht drauf Kriminalroman, denn es ist mehr als das. Und seitdem steht auf keinem meiner Romane Kriminalroman, sondern immer nur Roman. Denn es sind, sag ich mal, eher Menschengeschichten. Menschengeschichten, die aber mit einem kriminellen Touch geschrieben werden.
Sie haben sich schon immer für Menschen offenbar interessiert, die so ein bisschen aus der Reihe getanzt sind oder einen Tick hatten. Wo kommt die Vorliebe her?
Ja, mich interessieren auch die sogenannten stillen Wasser, dass man jemand gar nicht so richtig einschätzen kann. Oder graue Mäuse, die so ganz alltäglich scheinen, aber man weiß, vielleicht brodelt es da innen drin. Da gibt es sicher noch mehr, was wir alle nicht erfahren. Das erweckt meine Fantasie.
Man sagt ja auch, stille Wasser sind tief. Ne?
Das sind sie auch.
Die meisten Ihrer Leserinnen sind Frauen. Gibt es dann bei dieser ganzen weiblichen Mordeslust dann auch mal Post von den Ehemännern, die sich um ihre Gesundheit oder um ihr Leben sorgen?
Das vielleicht nicht, aber neulich war Folgendes, dass ich nach einer Lesung sagte ich, da kamen immer viele Fragen aus dem Publikum und schließlich sagte ich, ich bin aber nachher auch noch da beim Signieren, da können Sie mich auch unter vier Augen etwas fragen. Mhm. Und vor mir saß ein Ehepaar und da hörte ich, wie der Mann leise zu seiner Frau sagte, denn sie saßen ganz vorne, da gehst du mir nicht hin. Der bekam es mit der Angst zu tun.
Sie wurden 1935 in Shanghai geboren, sind dann aber in Nanjing aufgewachsen, haben also ihre Kindheit in China verbracht. Wie kam es dazu?
Ich kann natürlich nichts dafür. Meine Eltern sind in den 20er Jahren bereits nach China gegangen und hatten eigentlich vor, nur eine gewisse Zeit zu bleiben, gut zu verdienen und dann zurück nach Deutschland zu kommen. Mein Vater war Arzt, um dort mit dem Geld eine Praxis aufzumachen. Mhm. Sie kamen dann auch 38 wieder nach Deutschland und dann sahen sie aber voller Entsetzen, was sich da alles anbahnte und sind dann 39 gerade noch wieder zurück, haben ihre Möbel und alles dagelassen und sagten, nein, nein, in diesem Land wollen wir auf keinen Fall mehr bleiben. Sie waren jetzt nicht Verfolgte oder Widerstandskämpfer, sondern nur, sagen wir mal, intelligent und vernünftig, sodass wir den Krieg in Deutschland nicht mitgekriegt haben, sondern erst 1949 wiederum als Flüchtlinge aus China zurückkamen.
Sie sind damals eben ja Hals über Kopf geflohen, als die Volksrepublik China ausgerufen wurde und dann eben sich auch Gewalt im Land ausbreitete. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Lassen Sie uns ein bisschen bei Ihrer Kindheit in China bleiben. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sah die aus?
Wie sah die aus? Natürlich völlig anders als bei meinen Altersgenossen hier in Deutschland. Nämlich über lange Jahre war ich in keiner Schule und meine Geschwister auch nicht. Und meine Eltern waren ja keine Lehrer. Aber sie sagten, das wird ja nicht schwer sein, die Kinder ein bisschen zu unterrichten. Das kann doch jeder. Und das haben sie eben auch versucht. Mein Vater war ja eigentlich berufstätig und hatte nicht viel Zeit, aber er konnte gut Englisch und Französisch, hatte aber meistens keine Lust. Und wenn meine Mutter sagte, nimm jetzt mal dein Englischbuch und geh zum Papa, es soll mit dir Französisch machen oder Englisch oder Latein oder was auch immer, dann hörten wir meistens, Kind, lass mich doch in Ruhe, jetzt habe ich gerade mal Zeit, um die Zeitung zu lesen. Nicht?
Also Sie hatten viel Freistunden.
Wir hatten sowieso keine Hausaufgaben und keine Noten und keine Klassenarbeiten. Um 12 Uhr war Schluss, da gab es Mittagessen und dann war frei. Es war also eigentlich wunderbar. Nur, als wir viele Jahre später nach Deutschland in eine richtige Schule kamen, waren wir sowas von grottenschlecht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nämlich viele Fächer hatten wir auch nie im Leben gehabt. Zum Beispiel Turnen, plötzlich sah ich da ein Reck und ein Barren und da sollte man sich dran vergehen. Also ich war völlig überfordert. Naja, aber wir wollen ja bei China bleiben. Dafür hatten wir es in anderer Beziehung wieder sehr paradiesisch. Einen großen Garten in Nanjing mit vielen Tieren. Wir durften also alle möglichen Tiere uns halten, das war kein Problem. Wir hatten viel Freizeit. Ich habe sehr viel gelesen. Aber natürlich nicht die Kinderbücher, die nun in Deutschland zu haben waren, sondern ganz altmodische, die noch von meinen Eltern waren oder gar Großeltern und die Bücher meiner Eltern, die ich nicht verstanden habe und trotzdem gern gelesen habe. Und das hat mich wahrscheinlich auch geprägt, viel lesen.
Weil einfach keine Kinderbücher in dem Umfang dann da waren.
Haben Sie meine Mutter fuhr dann öfter nach Shanghai auf den Basar, wo dann andere Deutsche ihre gebrauchten Spielsachen und Kinderbücher verkauft haben. Aber das waren keine neuen, die gab es nicht. Das waren alles alte Sachen.
Weil Sie gerade den Garten angesprochen haben, in dem Garten sind angeblich auch Auberginen gewachsen, die Sie ja so kennengelernt haben und auch so ein bisschen Ihr Lieblingsgemüse waren.
Die gab es immer an meinem Geburtstag. Da durfte ich mir das Essen wünschen und ich wollte immer gebratene Auberginen haben. Manchmal natürlich auch noch ein Steak dazu. Ja, und im Gemüsegarten, das hatte ein chinesischer Gärtner unter sich. Den haben wir aber nicht so gemocht, denn er konnte kein Tier töten von seiner Religion her. Und deswegen mussten wir die ekligen Raupen, die auf den Kohlköpfen saßen, mussten wir Kinder absammeln und in eine Blechdose mit Wasser mussten wir sie reintun und ersäufen. Und das war eine Arbeit, die ich hasste. Sonst hatten wir ja wenig Verpflichtungen.
Aber hat das dann da auch ein bisschen mit reingespielt jetzt, dass das Restaurant Aubergine heißt? Haben Sie sich da ein bisschen erinnert? Oder?
Ja, weil ich es halt selber gerne gegessen habe. Aber es steht auch in diesem Buch drin, es gibt bereits mehrere Restaurants unter diesem Namen. Das ist also nicht meine Erfindung, sondern in München, glaube ich, gibt es sogar ein ganz berühmtes.
Nanjing, war das eine große Stadt? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Inzwischen ist sie riesig groß und alle Städte, die in meiner Kindheit nicht besonders groß waren, sind expandiert. Aber ich war jetzt lange nicht dort, deswegen kann ich nicht sagen, wie viele Millionen es inzwischen sind.
Ja, das ist bei China immer so. Städte, die man noch nie gehört hat und ja. Jetzt sind das Millionenstädte.
Ja, ja. Die letzten 2 Jahre in China haben wir auch nicht mehr in Nanjing gewohnt, sondern in Shanghai. Und sind von dort aus dann wieder geflüchtet.
Haben Sie damals auch Chinesisch gelernt?
Leider gar nicht gut. Sondern es war so, wir sollten mit den chinesischen Kindern, die drumherum wohnten, die eigentlich etwas verlaust waren und sehr arm, mit denen sollten wir nicht so spielen. Und deswegen habe ich es auch wenig gelernt. Während mein Bruder, der durfte mit den Schmuddelkindern spielen. Der war ja ein Junge und war auch etwas älter. Und der hat es gut gelernt und ist dann auch später wieder zurückgegangen. Im erhöhten Alter wurde er von Hamburg, wo er lebte, als unser Mann in Shanghai hingeschickt. Das waren Partnerstädte und die haben Kulturaustausch gemacht und sowas hat er alles organisiert.
Also da war die Verbindung noch da.
Er war damals Geschäftsführer der SPD und die suchten einen, der die ständige Vertretung mit der Partnerschaft macht.
Waren Sie später selbst auch immer wieder nochmal in China?
Zweimal haben wir dann den Bruder besucht und zwar beim ersten Mal in der alten Familie. Also wir Schwestern mit unserer steinalten Mutter haben den Bruder besucht und haben unsere Männer, Kinder, Hunde, Katzen, alles zu Hause gelassen. Und es war die Situation wie in der Kindheit. Meine alte Mutter, damals schon 90, klatscht in die Hände, aufstehen. Ja, und hat befohlen. Und das war eine sehr eigenartige Expedition, aber zum Teil auch sehr bewegend, weil man dann wieder Häuser sah, in denen man als Kind gelebt hat. Das hatte mein Bruder alles organisieren können.
Also besondere Erinnerungen, die Sie auch mit Ihrer Kindheit eben in China verbinden.
Ja, ja, melancholische. Also dann sieht man wieder ein Bambusstühlchen. Ach, das hatten wir ja auch als Kinder. Oder natürlich die Küche, das Essen, wunderbar. Oder die Bambusflöte, mit der da gespielt wurde auf der Straße. Also ganz viele solche Kleinigkeiten.
Sie hatten ja viel Zeit, weil es eben keine deutsche Schule gab, die Sie besuchen konnten. Sie haben schon gesagt, Ihre Eltern haben Sie dann selbst unterrichtet. Mhm. Das hieß aber auch, Sie hatten auch keine Schulkameraden. Sie sind mit Ihrem Bruder und den 2 Schwestern aufgewachsen, waren dann auch häufig einsam, haben Sie mal erzählt. Haben Sie da auch schon angefangen, sich Geschichten auszudenken und aufzuschreiben?
Ja. Ich fand von Anfang an, ja, Schreiben fand ich wunderbar, Rechnen fand ich ganz abscheulich. Und ich habe schon, ja, im Grundschulalter habe ich schon kleine Geschichten geschrieben, so eine Seite in einem Heft. Und die habe ich aber dann später alle vernichtet, weil es war mir peinlich. Schreiben ist ja sehr, sehr peinlich. Das ist mir dann später auch in Deutschland, hieß es immer, ja, Ingrid, du hast einen guten Aufsatz, lies jetzt mal vor der ganzen Klasse. Und das war mir sowas von peinlich. Ich fand es ganz schrecklich.
Warum?
Ich mochte das nicht. Ich fand, das ist sowas Privates. Und dann hören die dann alle zu und grinsen vielleicht sogar, wenn man irgendwas Pathetisches schreibt oder sich bei den Lehrern beliebt macht durch irgendeinen besonderen Ausdruck, was die da wieder gemacht hat. Also das mochte ich gar nicht gerne. Und das musste ich dann später eben lernen, dass man aus seinem eigenen Roman vor Publikum vorliest.
Wie war das dann für Sie auch dann eben, ja, als Ihre Romane so erfolgreich waren, dann eben auch auf Lesungen zu gehen und vorzulesen?
Ich weiß, als ich zum ersten Mal in Zürich bei meinem Verleger war, dann sagte er, Ihr Leben wird sich ändern. Und ich sagte, nö, das will ich nicht. Ja, Sie müssen jetzt auf Lesereisen gehen und müssen aus Ihren Büchern auch vorlesen. Nee, das mache ich nicht. Warum denn nicht? Ich sagte, ich habe einen kleinen Sprachfehler, ich lispele etwas. Er sagte, das ist gerade gut, ein Markenzeichen. Das hat nicht jeder, das ist doch gut. Und ich sagte, ich will aber nicht, das soll nicht mein Markenzeichen sein, das ist mir peinlich. Ach Quatsch. Die werden schon sehen, das läuft. Und es ist ja auch so, man vergisst es dann. Ich denke dann nicht mehr dran.
Und ja, Ihr Verleger hat recht und vor allem gut, dass er Sie überzeugt hat, dass Sie heute...
Er hat mich gezwungen.
Sie haben schon gesagt, 1949 sind Sie dann zurückgekommen nach Deutschland. Mit dem letzten Schiff ging es raus aus China. Wirklich Hals über Kopf haben Sie das Land verlassen, weil eben die Kommunisten die Macht übernommen hatten und die Volksrepublik China ausgerufen hatten. Was nicht ungefährlich für Sie und Ihre Familie war. Haben Sie noch Erinnerung an diese spektakuläre Flucht?
Natürlich, ich war ja ein Teenager schon, ich war ja 13. Ich habe noch eine gute Erinnerung. Wir hätten übrigens auch die Möglichkeit damals gehabt, nach Taiwan zu gehen. Aber meine Eltern dachten damals, das hat keine Zukunft. Dass es bis heute noch selbstständiges Land ist, das hat man damals nicht ahnen können. Na, jedenfalls war es ein schreckliches Schiff, die SS Rena, total überfüllt, weil jeder weg wollte und der reinste Seelenverkäufer. Das Essen war ganz furchtbar und da das Schiff nicht seetüchtig war, schwankte es auch wie ein Fähnlein im Winde und mir war dauernd kotzübel und sehr, sehr schlecht, denn das Essen bestand hauptsächlich aus Hammelfett, ranzigem Hammelfett, sodass schon der Geruch wurde für mich ganz zur Qual. Na, jedenfalls wurde das Schiff dann auch verhaftet in mehreren Häfen, in Suez zum Beispiel und in Cochin in Indien. Und dann nach langer Reise kamen wir dann schließlich in Genua an und dort kamen wir in ein Lager. In Genua sind wir angekommen, ins Lager kamen wir nach Turin und nach einigen Wochen dann in ein Lager nach Rom, weil wir keine gültigen Papiere hatten.
Wie war das für Sie dann eben mit Ihrer Familie, auch für Ihre Eltern, mit ja, den 4 Kindern in diesem Lager?
Meine Eltern fanden es ganz grauenhaft, weil sie waren verwöhnt. Sie hatten dort immer Personal gehabt und wurden bedient. Und auf einmal waren wir mit 20 anderen Menschen in einem Saal, Bett an Bett. Die Klos konnte man nicht abschließen und waren sowieso italienische Klos, wo man sich nur hocken konnte. Es gab nur Gemeinschaftsduschen und auch nur einmal in der Woche. Also meine Eltern haben sehr gelitten, aber wir Kinder fanden es eigentlich spannend.
Warum?
Es war ein großes Abenteuer und wir lernten auch sehr merkwürdige Leute kennen. Mein Bruder freundete sich eben mit seltsamen Auswanderern an, die aus Österreich und Ungarn kamen und auch aus Deutschland, leicht Kriminelle, die nach Australien wollten, keine Papiere hatten und die sich dann später als Kriminelle wirklich erwiesen haben, weil sie eine alte Frau beklaut haben, ihren Schmuck mitgenommen hatten und weg waren.
Aber Sie hatten keine Sorge oder waren einfach nur neugierig auf
die? Ich war neugierig und naiv, beides. In diesem Alter ist man so.
Für Sie ging es dann eben erstmal in Deutschland angekommen, dann zu einem Onkel in Hessen.
Ja, wir hatten keine andere Adresse. Und dieser Onkel war Studienrat und hatte selber 4 Kinder und war selbst geflüchtet aus Potsdam. Und die waren nun in Nordhessen an einer Schule und hatten dort eine Dienstwohnung mit 3 Zimmern, wo sie eben zu 6 Leuten wohnten. Und dann kamen wir mit 6 Leuten noch dazu.
Ui.
Und das bedeutete, die Kinder bekamen ein Zelt im Garten und da konnten wir erst mal bis zum Schulanfang noch morgens lange schlafen und konnten durch den Spalt im Zelt gucken, wie andere Kinder in die Schule mussten.
Als Sie dann selbst in die Schule mussten, kam der große Kulturschock. Normal ist es ja, oder häufig ist es ja umgekehrt, ne? Wenn Leute das erste Mal nach China kommen, haben sie einen Kulturschock. Sie hatten den Kulturschock, als Sie zurück nach Deutschland kamen. Sie sind dann auf ein katholisches Mädchengymnasium in Bad Godesberg gekommen. Turnen war sowas, was ihnen total fremd war, wo sie schon dachten, was haben die da vor mit uns? Aber sie haben auch sonst so ein bisschen rebelliert, weil sie auf einmal keine Hosen mehr tragen durften, was für sie in China ganz normal gewesen war.
Ja, das Problem ging ja schon in Korbach los, wo wir zuerst in die Schule kamen, weil wir alle viel zu jung waren. Meine Mutter dachte nämlich, man muss handeln und der Direktor fragte damals ja, in welche Klasse sollen denn die Kinder kommen? Wir haben keine Zeugnisse und gar nichts. Und meine Mutter wollte handeln und sagte, ich habe hochbegabte Kinder. Kinder, reine Genies. Die kann man ganz oben ansiedeln, die können alles. Und dachte er, na, um Gottes Willen, ganz runter mit denen, Ahnungslose sind das. Und dann kamen wir wirklich als Jüngste, alle drei Mädchen, mein Bruder hatte schon ein englisches Abitur gemacht in Shanghai, wir kamen alle als Jüngste in die Klasse und waren grottenschlecht. Und dann nach einem knappen Jahr kamen wir dann nach Bad Godesberg. Bonn wurde damals Hauptstadt und mein Vater hatte dann später eine Praxis dort eröffnet. Und da waren wir auch schon wieder die Jüngsten. Und ich sage Ihnen, es war erstmal wirklich ganz, ganz schlimm, wie schlecht wir waren, weil wir viele Fächer überhaupt noch nie im Leben gehabt haben. Und Turnen sagten sie ja schon, ich hatte noch nie einen Reck oder sowas gesehen wie einen Barren. Und darauf wurde man jetzt drauf gezwungen. Es war eine Katastrophe. Die Turnlehrerin nannte mich nur Mehlsack.
Aber auch wenn man Turnen kennt, war es für viele, ich nehme mich da gar nicht aus, in der Schulzeit eine Herausforderung. Ja. Wo hatte Ihre Mutter das her, dieses Handeln? Hat sie das gemacht oder hat sie
in China wurde eben über alles gehandelt. Das war so. Und sie, da sie jahrelang dort gelebt hat, dachte sie, das muss man. Wenn er nicht weiß, in welche Klasse, dann muss man die Kinder doch nicht da so irgendwie unten rumkrebsen lassen, sondern meine Kinder, die sind doch was Tolles. Ne? Aber es war dann wirklich eine große Blamage. Aber immerhin, ich habe mit 18 Abitur gemacht. Ne? Nur könnte ich mit diesem Numerus Clausus natürlich, hätte ich nie im Leben Medizin studieren können.
Sie wollten eigentlich Medizin auch studieren, wie Ihr Vater, ne?
Ich habe es mal erwogen. Damals brauchte man keinen Numerus Clausus. Ich habe es mal erwogen und sagte, Papa, vielleicht will ich Medizin studieren. Dann sagte er, ja Kind, das könntest du auch, aber wenn es einem wirklich schlecht geht, dann geht man zu keiner Frau. Und dann dachte ich, okay, wenn der Papa das sagt.
Und das war auch nicht so abwegig, ne? In der damaligen Zeit.
Es war wohl so. Es gab auch sehr wenig Ärztinnen. Es gab keine Vorbilder dafür.
Ihr Vater ist dann kurz nachdem Sie das Abitur gemacht hatten, gestorben.
Ja,
und
ja.
Ihre Mutter stand ja mit den vier Kindern da und war
Ohne
Rente und nicht so gut versorgt. Sie hat sich dann das Schreibmaschinenschreiben selbst beigebracht und angefangen, als Sekretärin zu arbeiten, um sie eben auch die Familie durchzubringen. Und das hat sie auch bis zum 70. Geburtstag gemacht.
Ja, ich muss sagen, da habe ich große Hochachtung. Meine Mutter war zwar so ein bisschen wie eine höhere Tochter aufgewachsen, dass man eben Klavier spielte und Aquarell malte und sowas alles, aber sie hatte keinen Beruf. Und sie hat dann aber nicht gejammert, sondern sagte, keine Rente, kein Geld, vier Kinder, die alle noch keinen Beruf haben, ich muss jetzt arbeiten. Und dann fing sie zuerst nur mit Jobs an, dass sie Nachtwache gemacht hat in so einem kleinen Krankenhaus. Da hatte sie eine kleine Ahnung. Und dann eben war sie Schulsekretärin und danach hatte sie sich nochmal verbessert und war in einem Meinungsforschungsinstitut beim INFAS, bis sie 70 war, angestellt. Und dann bekam sie immerhin eine Rente.
Ihre Mutter war offenbar überhaupt eine besondere Frau. Sie ist 106 Jahre alt geworden. Die 16 letzten Jahre ihres Lebens hat sie bei Ihnen dann gewohnt, in der Stadt, wo Sie auch heute noch leben, in Weinheim. Und Sie haben sie gepflegt und auch betreut. Und sie hat offenbar lange jeden Tag am Telefon an der Börse spekuliert. Wussten Sie, was sie da macht in dem Zimmer?
Ich hatte keine Ahnung, weil das etwas ist, was sie mich gar nicht interessiert hat. Und ich habe einmal zu ihr gesagt, na schön, dass du so ein Hobby hast. Hobby, sagte sie, das ist mein Beruf. Und tatsächlich, als sie dann starb, hat jedes Kind eine stattliche Summe geerbt, die sie erst im erhöhten Alter erzockt hatte, muss ich sagen.
Woher kam ihre Leidenschaft für die Börse oder kam da wieder das Handeln aus China durch ein bisschen?
Naja, sie hatte zwar keine Rente, aber sie hatte immerhin zwei Aktien geerbt. Und die hat sie dann verfolgt und hat gesehen, aha, das steigt und da kann man was mit gewinnen. Und da hat sie sich auf einmal mächtig dafür interessiert. Hat auch im Fernsehen immer die Börsennachrichten gesehen, darf mich keiner stören. Und da saß sie davor und notierte. Und hin und wieder musste ich sie zur Bank fahren und dann saß sie da und hat da gefachsimpelt. Ich durfte nicht dabei sein. Ich hatte keine Ahnung, was die da treibt. Dachte, wenn sie glücklich ist, ist ja alles gut.
Und am Ende hat sich gezeigt, sie hat offenbar
sie hat's
das
gekonnt.
Gut verstanden.
Ja, ja.
1959 haben Sie Ihren Mann dann geheiratet, der auch Arzt war. Sie sind dann Mutter geworden, dreifache Mutter, haben sich um die Kinder gekümmert, den Haushalt, haben aber auch Ihren Mann in der Praxis unterstützt, haben den Papierkram für ihn gemacht. Dabei, Sie haben schon gesagt, wollten Sie eigentlich Medizin studieren. Sie hatten dann danach Germanistik und Kunstgeschichte studiert, aber das Studium nicht abgeschlossen, was Sie immer bedauert haben.
Naja, eine Weile habe ich bedauert oder man hat es mir auch vorgeworfen, denn meine Geschwister haben alle ein abgeschlossenes Studium hingekriegt. Aber irgendwie wollte ich nicht Lehrerin werden und hatte auch nicht so die richtige Idee, was ich sonst werden wollte. Journalistin dachte ich auch mal so, aber dann habe ich eben noch ein paar Jahre Geld verdient, das wir auch brauchten. Mein Mann war eben auch Flüchtling, hatte keinen Vater, musste seine Mutter unterstützen, also wir hatten wirklich wenig Geld. Und deswegen war es ganz gut, dass ich dann noch mal verdient habe.
Als die Kinder dann aus dem Haus waren, da waren sie Mitte 50, da haben sie angefangen zu schreiben. Hat sie das immer begleitet, diese Idee? Oder wie ist es dazu gekommen? War klar für sie, wenn die Kinder aus dem Haus sind, will ich noch mal was anderes machen?
Das war überhaupt nicht klar, sondern ich habe verschiedene Sachen auch probiert. Erstens mal habe ich mal so in der Volkshochschule Kurse besucht, habe gerne gezeichnet und gemalt, habe Spanisch gelernt in der Volkshochschule und habe viele Jahre im Chor gesungen. Das habe ich auch sehr gerne getan, aber alles war nicht professionell, sondern reines Hobby. Mhm. Und dann begann ich schon mal eine Kindergeschichte zu schreiben, weil Schreiben war ja immer meine Rettung gewesen. In der Schule war ich ja so schlecht gewesen in Mathe und dann, wenn man einen guten Aufsatz schreibt, Deutsch 1, Mathe 5, dann gilt man nicht als blöd.
Konnte man ausgleichen, ne?
Ja, das war immer meine Rettung. Es war also immer meins gewesen. Und dann, als ich endlich ein eigenes Zimmer hatte, denn das geht ja erst, wenn man drei Kinder hat, müsste man in einem Schloss wohnen, damit die Mutter noch ein eigenes Zimmer hat. Deswegen habe ich dann erst professionell angefangen, sagen wir mal. Oder ich habe es versucht.
War das immer dann auch schon die Absicht, als Sie dann angefangen haben zu sagen, also da soll wirklich auch mal ein Buch draus werden, was es in der Buchhandlung gibt und was es zu kaufen gibt?
Ich war nie größenwahnsinnig, sondern ich wusste genau, das sind große Ansprüche, das sind Rosinen im Kopf. Darüber sagt man erstmal gar nichts, man probiert es mal erstmal so ganz stillheimlich. Also als ich das erste Buch schrieb, habe ich das gar keinem erzählt, das wusste nur mein Mann, sonst keiner.
Wie fand er das?
Naja, sagte, mach mal, ja, hat gelächelt.
War dann auch der erste Zuhörer oder der erste Leser?
Er war der erste Leser und dann waren es meine Kinder, meine Schwestern und meine besten Freundinnen. Und wenn die mich nicht ermutigt hätten, wäre das heute noch in der Schublade. Denn man selber kann das ja gar nicht so beurteilen. Mhm. Taucht das nun was? Will das jemand anderes auch lesen oder so? Ich war da völlig unsicher und die haben mich alle ermutigt. Das Ding ist gar nicht mal so schlecht. Nur schick's doch mal an einen Verlag, mach doch mal. Es passiert dir doch nichts. Mehr als Nein sagen können die doch nicht. So lief das.
Und der erste Verlag, dem Sie das geschickt haben, der hat Ihren ersten Roman, Der Hahn ist tot, dann damals auch genommen direkt.
Und zwar sofort. Und das ist das große Wunder oder sagen wir mal das große Glück. Denn ich weiß, in jedem Verlag gibt es Menschen mit verschiedenem Geschmack. Auch in meinem Verlag, Diogenes in Zürich, wäre vielleicht ein anderer, der es gelesen hätte als diese Frau, hätte gesagt, damit kann ich gar nichts anfangen, das ist irgendwie untypisch, also gleich wieder weg oder das Programm ist voll. Ich kenne viele Kollegen, die tolle Bücher geschrieben haben und eine Odyssee hinter sich hatten, bis sie endlich einen Verlag gefunden haben. Und bei mir war es eben das Glück, diese Frau fand es gleich gut, hat mich sofort angerufen, hat gesagt, nicht schon woanders hinschicken. Wir wollen eine Option, der Verleger wird selber lesen. Und das tat er auch, und zwar relativ schnell, und rief mich dann zurück und sagte dann in seiner Schweizer Art, gratuliere, das machen wir gerne. Ja, und ich wollte es kaum glauben, dann hat er eine ganze Stunde mit mir am Telefon geredet, wollte alles über mich wissen und hat mich ausgequetscht wie eine Zitrone, was ich aber gut finde. Denn ich mag ja auch neugierige Menschen, weil ich das selber bin.
Und es wurde eben gleich ein großer Erfolg. Der Hahn ist tot. Die Geschichte, damals eine Versicherungsangestellte, hat einen Liebhaber und ja.
Nicht Liebhaber, sie liebt ihn, aber er liebt sie nicht. nicht.
Er liebt sie nicht. Auf jeden Fall räumt sie alle, die ihr im Weg sind,
genau,
aus dem Weg.
Ja, sie will ihn unbedingt haben und da stehen aber andere im Wege.
Der Einfall kam Ihnen angeblich in der Badewanne, stimmt das?
Ja, und auch ein bisschen bei einem Klassentreffen. Denn als wir so nach Jahren wieder mal ein Klassentreffen hatten, dann sah ich, wie unterschiedlich, wir waren ja nur Mädchen in der Nonnenschule in Bad Godesberg, da gab es keine Jungs, wie unterschiedlich das war. Die einen zeigten lauter Fotos von ihren Kindern, voller Stolz. Und wie toll die Kinder waren und wie hübsch die Kinder aussahen. Und die anderen hatten keinen Mann, keine Familie, aber Karriere gemacht. Dass aber jemand beides hatte, Karriere und Familie, gab es in meiner Generation leider, also in meiner Klasse, niemand. Mhm. Keiner hatte beides. Und die einen haben die anderen ein bisschen neugierig immer beäugt und dachten, ja, eigentlich wollen wir gerne auch beides haben. Jeder will gern alles haben. Und das Glück so selten. Und dann kam mir die Idee, wenn ich jetzt keine Familie hätte, keine Kinder hätte, inzwischen ja auch Enkelkinder, tja, wenn ich das alles nicht hätte, ob ich dann auch nicht mit Macht vielleicht doch noch irgend so ein Glück haben wollte, eine tolle Liebesgeschichte oder sowas. Und da erfand ich eben Rosemarie Hirte, die Protagonistin.
Ihr erster Roman, Der Hahn ist tot, stand dann wochenlang auf den Bestsellerlisten, wurde später dann auch verfilmt. Wie hat sich Ihr Leben durch diesen Erfolg verändert, vor allen Dingen durch den Erfolg gleich beim ersten Roman?
Es hat mir erst ein bisschen Angst gemacht, dass ich so in die Öffentlichkeit gezerrt wurde. Ich wurde nämlich schon gleich, wie der Roman erschienen ist, zu einer Talkshow gezerrt ins Fernsehen mit Elke Heidenreich. Und ich sagte ihr im Vorgespräch, ich sterbe vor Angst. Ja, wovor denn? Ich sagte, ich falle vielleicht ohnmächtig zu Boden vor lauter Angst und muss vor laufender Kamera wiederbelebt werden. Oder sagte sie, das passiert bestimmt nicht. Man muss zuerst mal was gesagt haben, dann läuft die Sache. Und wie dann, da waren noch zwei andere Autorinnen und Elke in der Mitte. Und dann hat sie mich gleich bei der allerersten Frage so angeguckt, dass ich antworten musste, ob ich wollte oder nicht. Was ich natürlich dann auch brav gemacht habe. Und sie hatte völlig recht. Wenn man einmal was gesagt hat, ist vielleicht so ähnlich wie bei einer Prüfung. Wenn es einmal läuft, dann vergisst man die Angst und es geht auf einmal. Und ich merkte, ja, das kannst du ja eigentlich auch. So schlimm ist es wirklich nicht. Aber die Angst war schon da.
Das Eis war dann auf alle Fälle gebrochen. Und ja, Sie hatten dann auch auf einmal zum ersten Mal Ihr eigenes Geld. Vorher haben Sie auch immer gearbeitet. Als Mutter, klar, haben Sie sich um Ihre Kinder gekümmert, um den Haushalt, dann um die Pflege Ihrer Mutter, haben Ihren Mann unterstützt. Aber dafür gab es ja kein Geld. Wie war es auf einmal jetzt auch eigenes Geld zu haben?
Ja, das Geld kam erst nach einem Jahr, denn der Verlag rechnet jährlich ab. Also wenn man meinetwegen für das nächste Jahr, ich werde erst das nächste Geld Ende März 2025 bekommen. Mhm. Ne? Andere Verlage rechnen zweimal ab, aber die nur einmal. Also dauerte es eine ganze Weile, bis ich es hatte. Und dann hatten wir natürlich viele Löcher, die gestopft werden könnten. Das war zuerst mal eine neue Dachrinne. Da floss es rein. Und andere Schulden, die wir hatten. Mein Mann hatte ja eine Praxis, eine eigene, da waren noch ziemliche Schulden. Es war jetzt kein Luxus.
Und was hat er dann zu Ihrem Erfolg gesagt, Ihr Mann?
Er hat sich gefreut.
Das glaube ich.
Und dann nach ein paar Jahren habe ich es dann auch gelassen, dass ich in der Praxis mitgeholfen habe und Gutachten getippt habe, sondern das hat dann jemand anderes übernommen.
Haben Sie dann auch, Sie haben die Angst angesprochen, haben Sie auch gleich angefangen, ja, mit dem zweiten Roman, mit dem nächsten Buch? Oder wie war das dann auch? War die Angst da, kann ich das nochmal schaffen, wenn ich gleich so Bestseller gelandet habe?
Vom Schreiben hatte ich nie Angst, sondern eher vor der Öffentlichkeit und vor dem öffentlichen Sprechen. Denn ich hatte in meinem vorigen Leben nie in der Öffentlichkeit was gesagt. Selbst ich war immer Elternsprecherin oder sowas. Wenn da ein großer Kreis versammelt war, sich zu melden und dann gleich die Stimme zu erheben, das war nicht mein Ding. Und davor hatte ich immer Angst, so in die Öffentlichkeit gezerrt zu werden und vor vielen Leuten den Mund aufzumachen. Das konnte ich nicht. Und auch in den Schulen lernen das ja schon. Ich habe gemerkt, die Enkelkinder mussten in der Grundschule schon ein kleines Referat halten. 5 Minuten über den Maikäfer oder sowas. Ne?
Das stimmt, ja.
Die haben das ganz früh gelernt. Und in meiner Schule, wir haben das überhaupt nicht gelernt. Das wurde nicht gemacht. Und das ist eine Überwindung. Das war für mich das, was mir schwer fiel.
Waren Sie froh, dass der Erfolg so spät erst kam? Auch der große Erfolg, ich habe es gesagt, viele Ihrer Bücher wurden Bestseller und viele wurden auch verfilmt. Viele kennen die Verfilmung von Die Apothekerin mit Katja Riemann und Jürgen Vogel. Waren Sie froh, dass der Erfolg erst so spät gekommen ist und Sie erst so spät Erfolg hatten?
Nee, das kann ich nicht sagen. Ich fand es schön, dass ich den hatte. Es hätte ja auch nie sein können. Aber ich habe jetzt nicht getrauert. Das hätte ich ja auch früher haben können. Denn ich war eigentlich im Leben immer voll beschäftigt und auch nun nicht so wahnsinnig unzufrieden, sondern ich hatte immer zu tun.
Sie haben uns erzählt, Sie haben immer von einem eigenen Zimmer geträumt, was bei einer Familie mit drei Kindern nicht so leicht ist. So bräuchte man, wie Sie gesagt haben, ein großes Schloss. Dann hatten Sie Ihr eigenes Zimmer. Entstehen da auch heute noch Ihre Bücher?
Ich hatte auch als Kind nie ein eigenes Zimmer, denn wir waren eben drei Mädchen und ein Junge, sodass die drei Mädchen in ein Zimmer gesperrt wurden. Der Junge musste aus Anstandsgründen eins für sich alleine haben. Das eigene Zimmer, das gibt es ja auch schon wunderbar von Virginia Woolf, wie wichtig das für eine Frau ist. Ich glaube nicht nur zum Schreiben, sondern auch für anderes, dass man mal die Tür zumachen kann und sagen, hier bin ich die Königin.
Klar.
Das war ganz wichtig und in diesem kleinen Zimmer, das mal das Zimmer meiner Tochter war, da arbeite ich immer noch. Das muss gar nicht groß sein, aber ich habe mir einmal von einem guten Honorar Fenster über Eck machen lassen. Da war vorher nur ein einziges Fenster. Ich habe also sehr viel Licht und zwei Schreibtische über Eck. Der eine ist ein antiker, alter Schreibtisch und das andere ist der, wo der Computer draufsteht.
Sie leben seit über 50 Jahren in Weinheim an der Bergstraße in der Nähe von Heidelberg. Ich kenne die Stadt ganz gut, weil mein Schwiegervater da lebt. Eine schöne Stadt mit einem schönen Marktplatz und einer schönen Altstadt. Wie entstehen dort in Ihrem eigenen Zimmer, ja, was Sie jetzt eben seit vielen Jahren haben, Ihre Bücher? Wie kommen die Ideen Ihnen dazu?
Die Idee meldet sich von alleine, und zwar meistens irgendeine Frau. Die kann ich vielleicht im Supermarkt gesehen haben oder in der Bahn getroffen oder so irgendwie. Oder ich kenne jemand, aber die wird total verfremdet. Trotzdem kriege ich irgend so einen Kick, dass sich eine Figur meldet. Und dann fange ich nicht gleich an zu schreiben, sondern die muss in meinem Kopf lebendig werden. Ich muss viel über diese Frau erstmal erfahren und wissen, wie die tickt und was sie überhaupt noch will. Und eigentlich der kriminelle Plot, der kommt erst später, sondern die Figuren sind es, die mich interessieren, die Psychogramme.
Das heißt, die sitzen dann mal mit am Tisch abends oder was, die Figuren, oder begleiten sie immer?
Ja, sie begleiten mich vor allem auch im Traum. Ich träume regelmäßig von den Menschen, über die ich gerade schreibe und hatte auch schon gute Ideen im Traum. Natürlich oft auch Quatsch oder oft auch irgendwas, was ich sofort wieder vergessen habe. Und man behält ja Träume gar nicht.
Hoffentlich dann keine Albträume.
Nee, es waren oft gute Ideen. Weil es, Patricia Highsmith sagte mal etwas, das fand ich sehr passend. Wir Schriftsteller sehen manchmal völlig faul aus, weil wir im Liegestuhl im Garten liegen, aber im Kopf arbeitet es weiter. Und da hat sie völlig recht. Also bei mir kommen auch Ideen bei einfachen körperlichen oder händischen Arbeiten, Kartoffelschälen, im Unkraut rupfen, bügeln, irgend sowas machen, wo man so beschäftigt ist. Der Kopf ist ja dann frei und kann sich betätigen.
Und schreiben Sie dann gleich auf oder können Sie sich die Idee merken, dass sie nicht weg ist?
Ich schreibe mir gar nichts auf, nur Zahlen, weil ich keine Zahl behalte. Das muss ich machen. Ich muss mir bei meinen Personen immer das Alter aufschreiben, denn dann hinterher sage ich, was habe ich denn gesagt? 17 oder 22? Ich weiß es wirklich nicht mehr.
Wie sehen Ihre Tage dann aus? Haben Sie feste Zeiten, wo Sie schreiben oder?
Ja, am liebsten schreibe ich vormittags. Also die meisten Journalisten, die mich fragen, die denken dann, Krimis werden nachts geschrieben. Der Vollmond steht im Himmel, der Wolf heult im Garten und so weiter. So sieht es bei mir nicht aus. Ich stehe erst mal auf, meistens früh um 7 und trinke dann Kaffee und lese die Zeitung, soweit. Und dann irgendwann setze ich mich an den Schreibtisch und schreibe. Und dann nach 2 Stunden ist aber Schluss, dann mache ich wieder was anderes oder mache mir was zum Mittagessen und so weiter. Und am Nachmittag gucke ich mir das jetzt wieder an, was ich geschrieben habe und korrigiere und häkle vielleicht ein Stückchen weiter, wenn mir was Gutes einfällt. Und so geht das dann immer weiter. Aber ich mache Jede Menge Ausnahmen. Also wenn Besuch kommt, Kinder, Enkel und Freunde, die haben immer Priorität. Das kann ich mir ja auch erlauben. Ich muss nicht, wie jetzt eine Bankangestellte sagen, von dann bis dann muss es sein, sondern ich kann sagen, ja, die Enkelkinder kommen, da freue ich mich sehr, dann habe ich für die Zeit.
Und vielleicht entsteht ja dabei dann auch
natürlich
eine neue Idee.
Das außerdem auch.
Sie hatten das Glück, Frau Neul, sich spät mit über 50 noch Ihren Traum erfüllen zu können. Was würden Sie all denen raten, die vielleicht auch sagen, ach, von meinem Traum habe ich mich schon verabschiedet?
Ich kann nur denen raten, die vielleicht schreiben wollen. Mich fragen nach Lesungen oft jüngere Leute, die sagen, ich will auch ein Buch schreiben. Wie macht man das? Und dann fragen sie, ich habe Angst vor der ersten Seite, vor dem leeren Blatt. Den kann ich zum Beispiel raten, einfach anzufangen, denn die erste Seite wird man noch 100 Mal ändern. Mhm. Oder vielleicht eine ganz neue erste Seite schreiben, aber nicht sagen, ich habe Angst und ich fange gar nicht erst an. Dann wird es auch nie was. Die muss man überwinden. Dann das Zweite, was ich finde, man soll sich ein Thema nehmen oder irgendetwas, was einen selbst interessiert und sich nicht an einen Trend anhängen. Denn manche sagen, das ist gerade so aktuell und darüber wird gerade gesprochen, vielleicht wird das dann ein Bestseller. Wenn es einem selber aber eigentlich nicht interessiert, finde ich, sollte man die Finger davon lassen. Sich einen Traum zu erfüllen auf ganz anderer Ebene, finde ich, ist es überhaupt nicht zu spät. Vielleicht für einen Leistungssport, das kann man jetzt mit 90 nicht mehr machen. Aber man könnte alle möglichen Hobbys noch versuchen. Es muss ja nicht gleich mit Geld verbunden sein und mit einem hohen Ertrag, sondern mit Freude.
Inzwischen ist fast Ihr 20. Roman erschienen. Als es damals losging, Mitte 50, hätten Sie gedacht, dass es so viele werden?
Nee, hätte ich nicht gedacht. Und das weiß ich auch heute nicht, wie viel es weiter wird. Ich weiß ja nicht, wie weit ich das noch kann, wie weit ich auf einmal senil oder debil oder dement werde und mich niemand darauf aufmerksam macht. Also ich hoffe sehr, dass man dann sagt, lass es lieber bleiben. Aber solange es mir Spaß macht und es noch klappt, will ich auch weitermachen.
Ihr Mann ist vor 3 Jahren gestorben, ja. Frau Neul. Sie haben gesagt, dadurch sind Sie auch stärker gealtert.
Das ist eine schwere Zeit, vor allem auch vorher gewesen. Eine schwere Krankheit und so. Das ist, sicher, das macht einen älter. Ja. Ich sage aber dann nicht, ich habe hier ein WW und da was, sondern ich sage, Materialermüdung ist normal.
Was hat sich noch durch das Alter auch verändert, Frau Neul?
Naja, man ärgert sich natürlich, wenn dies oder das nicht mehr klappt wie vorher. Das muss ich schon zugeben. Zum Beispiel, dass mir Namen dann nicht einfallen. Das sagen aber jüngere Leute, passiert mir auch.
Ich wollte gerade sagen, geht mir auch so.
Das sagen alle jungen Leute, dann passiert mir auch, egal in welchem Alter sagen die das, aber es passiert dann eben immer häufiger. Das ist die Sache.
Wie blicken Sie auf das, was noch kommt und auch das Lebensende? Machen Sie sich da auch Gedanken drüber?
Naja, ich weiß, dass die Sanduhr immer leerer wird oder voller, sagen wir mal, weil es runterrieselt. Das weiß ich wohl. Und dass es irgendwann Schluss ist, das weiß ich auch wohl. Ich hoffe, dass ich einfach auch ruhig einschlafen kann und nicht mich quälen muss.
Aber Ihre Schreiblust ist weiterhin ungebrochen und die hält Sie jung. Sind Sie schon wieder am Schreiben? Ist Ihnen schon wieder eine Figur begegnet oder hat angeklopft, die Sie begleitet?
Ja, ich bin wieder dran. Aber jetzt noch nicht so weit, sondern so ein Drittel habe ich schon von einem neuen Buch, ja.
Um was geht's? Können Sie schon?
Mehr verrate ich nicht. Das sind ungelegte Eier.
Dann lassen wir uns überraschen und Sie werden ja demnächst auch ausgezeichnet.
Ja, ich kriege das Bundesverdienstkreuz.
Toll. Freuen Sie sich, logischerweise?
Es ist eine große Ehre. Und ich habe mich auch gewundert, denn meistens kriegen das andere Leute, die sich sozial sehr engagiert haben oder Politiker, die lange in der Kommunalpolitik tätig waren und nun pensioniert werden. Und Leute wie ich, die nur Mord und Totschlag hinter sich haben, die kriegen das nicht so oft.
Wir freuen uns auf alle Fälle auf Ihren nächsten Roman. Und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit und weiterhin so viel Lust am Schreiben. Danke für Ihren Besuch und das Gespräch.
Gerne.
Dankeschön.
Bitteschön.
SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.